Ja, heute geht es um ein Thema. Der Manfred hat es schon ein bisschen eingeführt mit Entscheidungen. Und da sind wir ja alle ganz schön drin in dem Thema, ob wir das wollen oder nicht, weil kein Menschenleben funktioniert ohne Entscheidung. Da gibt es natürlich die kleinen Entscheidungen, was soll ich heute anziehen, was soll ich heute essen. Dann fand ich es extrem interessant, aus Entscheidungsprozessen aus dem Hause Böhnlein zu hören, ne, wie das mit dem Essen aussieht. Und scheinbar scheint so Kartoffeln mit Spinat, Spiegelei drüber nicht so dein Lieblingsessen zu sein. Ja, Beate schmunzelt, Manfred schmunzelt, ertappt. Ja, doch eher die fränkische Küche, ne? Aber kann ich auch verstehen, ist nicht verkehrt. Das sind so Entscheidungen, da kann man schnell so drüber schmunzeln. Natürlich auch die Gattin fragt, was soll ich denn anziehen? Und das rote Kleid oder das weiße, sagt der Ehemann, doch, kannst du beide anziehen. Ja, wie, aber welches ist denn jetzt schöner? Soll ich nicht eher das weiße Kleid anziehen? Ja, du kannst schon das weiße Kleid anziehen. Ja, oder nee, meinst nicht doch das rote? Ja, aber ist doch eigentlich egal. Wie, ist es dir egal, was ich anziehe oder was? Also ein bisschen nach Loriot, vielleicht kennt einer so den Sketch, ne? Da ist das noch mal doppelt so witzig, also wirklich eine lustige Geschichte. Vielleicht kannst du das mal googeln. Es gibt ja Entscheidungen, da geht es darum, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Okay, vielleicht sich partnerschaftlich festzulegen, sich beruflich festzulegen oder vielleicht auch gibt es eine Krankheit im Leben. Mache ich diese Therapie, mache ich nicht diese Therapie? Das sind diese nach vorne Entscheidungen. Dann gibt es aber auch diese Entscheidungen, diese Zurückentscheidungen. Muss ich einen Schritt zurückgehen? War das falsch, was ich gemacht habe? Muss ich damit aufhören? Ich kann diesen Job nicht weitermachen oder das ist nicht mehr mein Platz, diese großen Ist-das-mein-Platz-Dinge, geht es auch um Entscheidung. Man stellt das in Frage, wo man gerade steht und muss man da vielleicht weggehen. Und diese Entscheidungen können richtig unangenehm sein. Ich denke an ein Bild, Arno, du hast es letzten Sonntag in der Predigt gebraucht, da hast du über den Psalm 23 gesprochen. Ich habe so gedacht, Psalm 23, habe ich da nicht auch vor einiger Zeit drüber gepredigt und musste dann nachdenken, aber es stimmt, das ist so ein Text, über den kann man alle ein, zwei Jahre in der Gemeinde predigen, das ist so ein, und wie du es auch erwähnt hast, ne, irgendwie hat fast jeder dazu einen Bezug irgendwie, selbst wenn er vielleicht gar nicht mit Glauben so viel im Hut hat, irgendwie, das ist so ein ganz besonderes Ding, weil da steht diese Fürsorge Gottes, diese Nähe, diese Geborgenheit, die wir alle brauchen, das ist ein großer, wirklich großer Psalm und ich könnte eigentlich eine Predigt jetzt auch darüber anschließen und ich glaube, es wird nicht langweilig werden. Und da gab es ein ganz kurioses Bild, du hast von jemandem erzählt, weil es gibt ja einen Vers dort, Psalm 23, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde und du hast von einem ganz Verrückten erzählt und ich sage jetzt mal verrückt, ihr werdet gleich verstehen, warum, der sich Bilder von seinen Feinden ins Wohnzimmer gehängt hat. Kannst du ganz kurz sagen, warum er das macht oder so, dass ich das jetzt nicht irgendwie verdrehe?
Ja, er hat das gemacht, um einmal zu sehen, so ist das Leben, das ist nicht nur gut oder böse. Und er hat es gemacht, um eine Beziehung zu seinen Feinden zu bekommen und dass sich vielleicht an der Situation etwas ändern kann.
Jo, ich danke dir. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, okay, das ist ja ein ehrbares Anliegen. Jesus würde das, glaube ich, auch voll unterschreiben, nach dem Motto Versöhnung zu leben, sich Konflikten zu stellen. Aber im nächsten Moment habe ich gedacht, das würde ich ja nie machen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch machen würde, sich ins Wohnzimmer ein Bild seiner Feinde zu hängen. Warum würde man das, oder wer würde das machen? Darf ich das kurz abprüfen, ob doch einer sagt, stimmt, Versöhnung sollte man täglich dauerhaft dran arbeiten. Wer würde das vielleicht machen? Okay, herausragend. Du musst nachher für mich beten, dass ich das ernster nehme. Okay. Genau, es ist ein ehrbares Anliegen, ne? Versöhnung so wichtig, ne? Muss ich nicht das Kreuz und so weiter, ja? Aber wir würden das nicht machen, weil wir wollen ja auch mal unsere Ruhe haben, oder? Wir wollen ja irgendwie mal auf die Ruhe haben. Ich habe auch noch nie bei einem meiner Kinder gesehen, dass sie, wenn sie irgend so eine Prüfung daneben gegangen ist, sich das nochmal hingehängt hätten an die Wand. Und ich habe es auch in meiner ganzen Zeit auch nicht getan. Man will ja irgendwann mal seine Ruhe haben. Aber jetzt komme ich wieder zurück zu den Entscheidungen. Irgendwie, die kleben ganz gut. Dann hast du eben so eine Entscheidung, die sich eben nicht so schnell machen lässt. Und sie bleibt kleben. Und es ist praktisch, als wenn du sie in deinem Wohnzimmer an der Wand geklebt hast. Manch eine verfolgt dich mit in die Nacht. dann grübelt man vielleicht im Bett nachts drüber nach. Wenn es ganz schlecht läuft, wacht man sogar nachts auf und fängt dran, über irgendwelche Sachen nachzudenken. Das kann einen richtig malträtieren, den Schlaf rauben. Und man kann es nicht loswerden nach dem Motto, oh Mensch, muss ich doch mal, ist doch eigentlich alles nicht so wichtig. Doch, es ist wichtig, genau deswegen kommt sie, die Nacht verfolgt einen vielleicht in die Träume. Manch einer wird vielleicht dann sogar auch unannehmlich, es geht ihm schlecht und er wird griesgrämig und andere merken, dass einen irgendwie was ganz, ganz schwer auf der Seele legt, einen runterdrückt. Und das haben wir eben alle. Oder hast Kinder. Was ist für mein Kind richtig? Vielleicht ist das Kind auch schon älter. 17. Weiß Bescheid, der Sohn. Oder 27, ist egal. Kinder bleiben ja Kinder, auch wenn sie 50 und 60 werden und so. Und dann, Mensch, was kann das schwer sein, das zu sehen, wie das Kind lebt. Und man denkt, das sollte das Kind doch anders machen. Und gleichzeitig weiß man, er muss es oder sie müssen das jetzt aber auch selber irgendwie entscheiden. Oder soll ich doch irgendwie reden mit ihnen? Ich habe ja eigentlich schon geredet. Nein, soll ich? Und dann vielleicht zoffen wir uns wieder nur. Dann ist es wieder ganz verloren. Entscheiden, so ein großes Thema. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das möglichst geistlich tun können, dass wir möglichst weise Entscheidungen treffen. Und es geht um so viel mehr, als was ich einkaufe, esse, auch wenn es dann nicht die fränkische Küche ist, Manfred, manchmal ist es so. Ja? Es ist so wichtig, dass wir das mit Jesus zusammentun können. Und darum geht es in dieser Predigt, Entscheidungen weise zu treffen. Wie kann ich das denn tun? Da könnte man natürlich gescheit ein ganzes Wochenende drüber reden. Aber ich habe mal so vier Punkte und dann will ich mit euch nochmal eine Begebenheit im dann Alten Testament angucken, wo uns vielleicht nochmal eine Grundsache offenbar werden kann. Und dann hoffe ich, dass das alle mitnehmen. Und was dann alle mitnehmen sollen, das schreibe ich hier schon mal an. Ja, das will ich kurz aufschreiben, damit das alle auch schon mal gesehen haben. Wie war das doch jetzt gleich? So und dann... So, okay, dass das alle schon mal gesehen haben. Ja? Ja. Bitte? Ja, komm, ich nehme gleich die ganze Kanzel mit. Nein. Okay. Okay. So, jetzt fangen wir mit vier Punkten an. Wir stehen vor einer Entscheidung, sie fällt uns zur Last. Und eine Sache, warum sie uns hinterlassen, ist, weil sie tatsächlich groß und schwer ist. Und eine große Gefahr ist, sich zu sorgen. Dass es drückt, dass man sich sagt, wie mache ich das jetzt? Und das ist total menschlich und auch verständlich. Und wenn es einem egal wäre, wäre es auch irgendwie sogar krank. Weil wenn man irgendwie keinen Bezug hat und denkt, alles im Leben ist egal, ist ein ganz ungünstiges Zeichen, dass man irgendwie nicht wirklich für sein Leben Verantwortung übernimmt, einem zu sich selber keine rechte Liebe hat und so. Nein, es ist schon verständlich und auch ein Stück gesund, dass manche Dinge uns zur Last fallen und dass die Sorgen dann anklopfen. Aber dann ist die Frage, wie antworte ich darauf? Was mache ich dann? Und es ist so wichtig, dass Sorgen nicht einfach nur fertig sind. Na, da muss man sich ja Sorgen machen. Da muss man ja Angst haben. Sondern eine wichtige Sache ist, sich zu demütigen. Weil in Sorge steckt ganz viel drin, wie mache ich das? Das überfordert mich. Das ist mir zu viel. Und das ist grundsätzlich menschlich auch nicht verkehrt. Aber Gott sagt immer, ich bin auch da. Ich bin da für dich. Und sich zu demütigen heißt auch zu sagen, ja, ich bin wirklich schwach. Zum Beispiel dieses Beispiel mit dem erwachsenen Kind. Ja, ich kann wirklich nicht wirklich etwas tun. Ganz im Gegenteil, die Gefahr ist ziemlich groß, dass ich etwas tue, was das Ganze nur noch schwieriger macht. Und wir spüren, obwohl wir vielleicht alles andere als jung sind und durchaus gewisse Stärken und Weisheit und Gnade vom Herrn empfangen haben, das nützt mir gerade alles so gut wie gar nichts. Herr, ich bin wirklich klein. Und sich dafür aber in Frieden und Vertrauen auf Gott zu entscheiden, ja, ich demütige mich vor dir, Herr, denn du bist da. Und das ist kein Ignorieren, das ist auch nur zum Teil ein Loslassen. Man bleibt sehr wohl in der Sache drin, weil man tut es ja vor Gott. Herr, aber du bist da. Aber du kannst zu meinem Sohn reden. Du kannst das Herz meiner Tochter bewegen. Du bist da. Herr, ich demütige mich vor dir. Ich kann wirklich nichts tun. Herr, bitte greif du ein. Und die Bibel lehrt uns, es ist Gott wohlgefällig, wenn ein Mensch das tut. Die Bibel trägt uns das direkt auf. Ich lese aus 1. Petrus Kapitel 5. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Es gibt so viele Dinge in unserem Leben, wahrscheinlich die allermeisten, die werden durch Gnade entschieden. Gibt Gott Gnade dazu, ja oder nicht? Ja oder nein? Natürlich können wir Dinge auch besser oder schlechter machen, wir können auch klüger oder weniger klug sein, aber mal ganz ehrlich, Gnade bestimmt doch unser Leben. Gestern bin ich Auto gefahren. Sohnemann Daniel neben mir, haben dann die Hanna abgeholt, wollten eigentlich auch dich noch abholen, Vincent, aber du hast gedacht, du machst doch lieber einen Schlenker über zu Hause und kommst dann nach Bamberg. Ist ja auch in Ordnung, Hauptsache wir preisen den Herrn. Und dann kam Folgendes, wir fuhren da beim Arrivo vorbei und dann Schlenker, dieser lange Bogen, fährst dann Netto vorbei, der zur Gemeinde führt. Ne? So dieser lange Bogen, der da geht mit der Straße. Und dann war ich gerade über die Brücke rüber, rechts abgebogen, wieder Richtung Gemeinde, kam hinter uns Blaulicht. Richtig laut, okay. Es war also ziemlich dunkel und war gerade deswegen, weil nämlich auch Nebel war. Ne? Also Nebel plus Nebel, der Mondlicht wegnimmt. Es war ziemlich dunkel. Und was tut man natürlich? Man macht ein Stück für ein Rettungsfahrzeug, ein Stück weit Platz. Und ist es da so, dass du daneben ein ganzes Stück hast, wo so normale Erde, Rasen ist, wo kann man auch gut sehen. Und dann fahre ich da eben drauf, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Guck auch, was machen die anderen. Plötzlich sagt Daniel noch zu mir, Mensch, da ist ein Schlagloch, ne? Und das war also mehr so ein Schlagabgrund, das war ein Riesending und dann sind wir voll reingekracht und so, ne? Okay, es sind dann so weitergefahren, habe gedacht, schön. Hoffentlich hat das sich nicht einen größeren Crash gegeben, ne? Und es ist sozusagen glimpflich, aber ich habe gemerkt, dass es den ganzen Abend mich beim Autofahren ein Stück verunsichert hat. Ich habe so eine gewisse Unsicherheit gemerkt, die mich begleitet hat. Und wie schnell kann so eine Kleinigkeit dazu führen, dass was Größeres passiert? Das war jetzt eine Kleinigkeit, gepriesen sei der Herr, aber es kann auch was Großes sein. Oder an einer wichtigen Stelle ein ganz dummes Missverständnis und plötzlich crasht es in einer Beziehung. Wir können uns Mühe und wir sollen uns Mühe geben in unserem Leben, aber so viel ist von Gnade getragen. Gnade trägt unser Leben. Es ist gut, wenn wir das nie vergessen. Wenn man es vergisst, bezeichnet das die Bibel auch als Stolz. Das habe ich mir erbaut. Das habe ich geleistet. Ich habe mir auch Mühe gegeben. Naja, ich bin auch ein bisschen besser als die anderen. Stolz. Wir leben von Gnade. Und Demut ist die Haltung, die das immer wieder bekennt und sich dann, Mensch, Herr, ich demütige mich vor dir. Und alles, was wir an Stärken und Klugheit und Glauben haben, was ja gute, kostbare Dinge sind, haben wir letztendlich auch durch Gnade Gottes wieder erhalten. Auch das, was wir an Stärken haben. Deswegen, wer vor einem Berg steht, der erste Punkt, demütige dich vor dem Herrn. Demütige dich nicht vor dem Berg, der dich dann beherrscht und der dich schüchtern macht, der dich ängstigt, demütige dich vor dem Herrn. Denn er bewegt Berge. Mit der Glaubenssache gibt es natürlich auch noch, dass wir auch noch Berge bewegen können. Jetzt muss ich gucken, dass ich nicht auf Manfreds Zettel greife, aber das kriegen wir schon hin. Der zweite Punkt, der sich sehr einfach anhört, aber aus eigenem Erfahren ist er gar nicht so einfach, wie er sich anhört. Die Sache mit dem Hausbau auf dem Felsen, Matthäus 7 am Ende der Bergpredigt. Jesus Christus spricht, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus. Es fiel doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie, also hören und tun, der gleicht, und wer diese Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, stießen sie an das Haus, da fiel es ein und der Fall war groß. Die Sache vom Hausbau. Und zwei Sachen sind gesetzt. Jeder muss irgendwie sein Lebenshaus bauen. Und eine andere Sache ist gesetzt. Jeder in seinem Leben ist mit diesem Sturm und Platzregen konfrontiert. Aber bleibt das Lebenshaus stehen. Und das macht uns dann Entscheidungen auch immer wieder schwierig, weil wir wissen, hält das? Bricht das zusammen? Ist es wirklich gut? Oder sitze ich am Ende richtig in der Patsche? Sitze ich richtig in der Patsche? Und nun sagt Jesus, wer meine Worte hört und sie tut. Nun kann man mit Fug und Recht sagen, hast du eine schwere Entscheidung zu treffen oder überhaupt? Gründe dich im Wort. Und da kann ich nur sagen, Amen, lass dich vom Wort prägen, lass es in dein Denken, in dein Herz reingehen. Am letzten Mittwoch haben wir im Hauskreis ein interessantes Thema gehabt. Es ging um Prüfen, ne, dass man Dinge prüft. ja, so es geistlich zu prüfen. Ne? Und gerade es gibt ja, unser Leben wird ja viel durch Videos geprägt, die rumgehen. Ne? Die Leute gelernt, ob das nun ein TikTok ist, ob man sich so zuschickt auf YouTube oder hast du nicht gesehen. Videos spielen eine große Rolle, wo Menschen etwas verkünden, wie die Welt funktioniert, was man tun, was man lassen sollte, hat eine große Botschaft. Früher hat man mal gesagt, dass Bücher die Welt verändern. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht ein bisschen relativieren muss zum Beispiel. Und dann haben wir das gemacht, wie prüft man eigentlich geistlich? Und haben uns dann auch zwei Videos zum Prüfen angeguckt und dann mal so ein bisschen zu spüren, was sind denn das für Punkte? Und ein Punkt war, bei einem Mann, das auffiel, wo ich auch gemerkt habe, Mensch, der hat ein biblisch geprägtes Denken, da merkt man, der hat die Bibelverse nicht formuliert, aber man hat es aus seinem, wie er denkt, wie er spricht, rausgehört. Und das ist gut, wenn das Wort Gottes das bekommen hat. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, eine Entscheidung, das ist ja unsere Überschrift, wie treffe ich eine weise Entscheidung, hat es nun mal in sich, dass irgendwie das, was ich habe, nicht recht ausreicht. Deswegen ist es ja eine schwere Entscheidung. Ja, es sind ja nicht alle Entscheidungen schwer, manche sind schwer. Warum sind sie schwer? Weil uns gerade für dieses Thema Dinge einfach fehlen. Das macht es schwer. Trotzdem ist das Wort Gottes das Wort Gottes. Und was ich erlebe ist, was ich auch selber praktiziere, ich bete dann darum. Herr, was sagst du? Weil es zum Teil wirklich eine Hilfe braucht, an das richtige Wort Gottes zur richtigen Zeit zu denken. Ja, das Phänomen kennen wir, denke ich, alle. Mensch, hätte ich daran mal früher gedacht, dann wäre mir manches erspart geblieben. Gut, wenn man bei Zeiten den Herrn fragt und manches Mal erlebe ich dann, dass Gott dann direkt in mein Herz spricht, egal was es für Themen sind und plötzlich, ach stimmt, da muss ich an ein Bibelwort denken, was natürlich nochmal den Vorteil extra hat, Wort Gottes ist immer wertvoll, aber extra inspiriert, das ist jetzt besonders wichtig. Und das ist natürlich auch etwas durchaus mit anderen Menschen, die die Bibel auch schätzen, die Bibel auch kennen und sie ein Stück verstehen, mit anderen zu sagen, Mensch, was sagst du? Mensch, kann die Bibel was dazu sagen? Ganz oft hilft mir auch der Blick auf Jesus, dass ich mich frage, war Jesus auch in so einer Situation, ist er irgendwie mit was Ähnlichem konfrontiert worden? Was hat Jesus da gemacht? Und ganz oft finde ich darin einen Hinweis. Jesus, das lebendige Wort Gottes. Also das Erste, die Demut. Das Zweite, schau, das Wort Gottes anfängt, in dein Herz zu der Sache zu sprechen. Und durchaus, dass auch dann andere Geschwister dazu zu fragen und dass das hilft. Der dritte Punkt. Ich sage mal, dein größter Gegner, das harte Herz. Das größte Problem, wenn Entscheidungen schwer sind, das harte Herz. Eine steile These, mal gucken, ob ich sie begründen kann. Ich lese mal aus Lukas 6, Abvers 36. Da heißt es, Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Ebenso mit dem Maß, mit dem ihr selber messt, wird man euch zumessen. Was ist der Kern dieser Verse? Der Kern dieser Verse ist, orientiere dich am Herz Gottes. Er gibt dem, der ihn angegriffen hat, nicht den Angriff zurück. Der ihn missachtet hat, gibt er nicht die Missachtung zurück. Dem, der sich ihm verhärtet hat, gibt er nicht die Verhärtung zurück. Gott ist anders. Und er ruft uns, die wir an ihn glauben, die ihm nachfolgen, auf, diese Art von Herz in uns zu entwickeln, von ihm in uns prägen zu lassen, selbst barmherzig zu werden, den Missgünstigen mit Gunst zu begegnen, den Harten mit Gnade zu begegnen. Und am Ende kommt etwas, man könnte in anderen Worten auch sagen, und ihr werdet selbst die sein, die davon am meisten haben. In seinen Worten, denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen werden. Schau, das heißt, wir alle sind, es geht mir ganz genauso. Ich muss auch manchmal kämpfen, dass mein Herz sich nicht verhärtet, dass ich nicht irgendwie jemandem irgendwie zu hart begegne und so weiter. Das ist genauso auch mein Leben und so. Aber Jesus sagt uns etwas anderes. Und er sagt uns damit auch, schau, es wird so zurückkommen. Es gibt dieses geflügelte Wort im Volksmund, das da heißt, so wie es in den Wald hineinruft, so ruft es heraus. Und es ist ähnlich, wie Jesus es sagt. Aber guck, rufe du in Gnade und Barmherzigkeit in den Wald hinein, dann ruft es in Gnade und Barmherzigkeit heraus. Warum erzähle ich das, wenn wir doch eigentlich jetzt über Entscheidungen sprechen? Weil die meisten Entscheidungen, die wir zu treffen haben und die auch nicht einfach sind, haben ganz viel mit uns und anderen Menschen eben zu tun. Ganz viel mit Beziehungen zu tun. Und ich wünsche mir eigentlich Gnade in meinem Leben. Ich wünsche mir eigentlich Barmherzigkeit in meinem Leben. Ich möchte doch in einem geliebten Umfeld sein, ob es jetzt im familiären Bereich ist, im Beruf oder was nicht was. Ich möchte doch eigentlich in Frieden leben. Meine Nachbarschaft in der Gemeinde oder so, das ist doch eine Kerngröße, dass ich in Frieden, dass ich in einem gewissen Maß von Nächstenliebe miteinander leben kann. Und Gott sagt, ja gerne, aber schau, dass du selber genau das unterstützt, indem du Barmherzigkeit, oder wie ich will seine Worte benutzen, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben, ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überfließendes Maß. Das ist genau das, was wir uns wünschen. Genau das wünschen wir uns. Und Jesus sagt, setz das selber ein. Setze selber diese Saatkörner ein. Und Jesus sagt, so wird dir zurückgegeben und so wird dir zugemessen, auch von ihm. Auch von ihm. Also pass auf dein Herz auf. Du wünschst dir Liebe, Frieden, Barmherzigkeit in deinem Leben. Damit haben andere Menschen auch was zu tun, weil keiner lebt irgendwo auf einer einsamen Insel im Pazifik von uns. Sondern wir leben mit anderen Menschen zusammen. Und die Entscheidungen, die du triffst, das sind ja Lebensentscheidungen, beziehen sich auf Lebensräume von dir. Und schau, dass du ein weiches Herz behältst. Und wenn es nicht so ist, sieh es nicht als, ja, mein Leben ist auch schwer, mein Job ist auch Käse, ja, meine Frau ist auch nie freundlich oder was es alles für Begründungen sind, sondern sag, nee, das ist alles zweit, wahrscheinlich drittrangig. Ich lebe zuerst mit Jesus Christus und der liebt mich, bis hin, dass er für mich gestorben ist. Der hält mir die Treue, der ist mir gnädig, auch wenn ich viel, auch nach meiner Vergebung nicht gut gemacht habe. Er ist mein Maßstab und nicht, ist mein Nachbar nett gewesen, ist mein Ehemann nett gewesen oder hat mein Pastor mich heute gegrüßt oder. Jesus ist der Erste, auf ihn kommt es an und er hat das Wort gegeben, hat Gebote gegeben, die mir und uns zum Leben dienen. Und das mache ich. Halt dein Herz so sauber. Und es wird in deine Lebensräume fließen, wo du deine Entscheidung triffst. Und schließlich der vierte Punkt. Er klang in den drei Punkten schon durch, aber es ist wert, extra behandelt zu werden. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht. Wie viel Gottesfurcht ist in deinem Herzen? Wie viel Gottesfurcht ist in deinem Herzen? Auch ein Begriff, den wir wenig verwenden, aber er hat nicht aufgehört, einer der wichtigsten Punkte in jedem Menschenleben zu sein. Man könnte in anderen Worten auch sagen, wie tief ist dein Respekt vor Gott? Nun würde jeder wahrscheinlich sagen, ja, ist schon ganz ordentlich, aber könnte noch mehr sein. Irgendwie vielleicht so wäre das die häufigste Antwort. Und die wenigsten, außer jetzt in starken Konfliktsituationen, würden sich wahrscheinlich dagegen entscheiden. Es kann manchmal Situationen von Leid, von Ärger, von Unfall, von Krankheit geben, dass man auch damit hadert, ne? Dass man irgendwie sehr ärgerlich über Gott wird. Das kann eine Dimension des Kampfes sein, wenn man von starkem Leid angegriffen wird. Aber so grundsätzlich ist das Größte, was uns untergräbt, etwas anderes. Und das sind Dinge, die ganz, ganz, ganz wichtig sind. Boah, was passiert in unserem Land? Macht die Politik das richtig? Oh, wie ist die Zukunft unseres Landes? Das sind natürlich berechtigte Diskussionsthemen. Aber wie groß ist es für mein Leben? Mein Arbeitsplatz, läuft es gut? Läuft es weiter? Wie ist es? Das, was dich in Besitz nimmt und dich die ganze Zeit beschäftigt, wird größer und größer und kann sogar dein Gott werden. Das Geld, der Gott werden kann von einem, ist klar. Die ganze Zeit dreht sich das nur, das Denken um Finanzen. Es kann auch eine Krankheit, ein Leid das werden. Es dreht sich die ganze Zeit nur um Leid und es frisst auch wie den Glauben auf. Es nimmt die ganze Aufmerksamkeit und Gott ist so klein. Nochmal, kaum jemand, der Christ ist, wird sich gegen Gott aussprechen und so weiter. Das war übrigens im Alten Testament auch an allerwenigsten Stellen der Fall. Das Problem, was man immer wieder liest, ist die Ablenkung. Anderes wird wichtig. Schuld nicht mehr ernst zu nehmen. Und die Mauer, die sich zwischen Gott und einem aufbaut, als normal zu betrachten. Und dass Gott immer kleiner, immer unwichtiger wird. Aber er ist die eigentliche Chance, wenn wir unser Leben bewältigen wollen und gute Entscheidungen treffen wollen. Und es kann sein, dass man sich manchmal wie befreien muss. Ich habe mal vor einiger Zeit zu einer Frau gesagt, die gelitten hat unter Depressionen. Das ist eine schlimme, ist eine fürchterliche Last. Depression. Ich kenne nur mal so Anflüge, ein Glück bin ich kein Patient in diesem Bereich. Aber ich habe eine Idee, was Depression bedeutet und habe genug Personen in meinem Leben kennengelernt, die unter dieser Krankheit, unter dieser Last, diesem Übel gelitten haben. Aber als wir dann so sprachen, hatte ich so den Eindruck, dass Gott zu mir etwas sagt, was ich ihr weitersagen soll. Und dann habe ich zu ihr gesagt, man muss mal immer aufpassen, dass man nicht lieblos ist oder so, deswegen ist es auch gut auf den Heiligen Geist zu hören. Und habe dann auch zu ihr gesagt, du, ich glaube, Gott sagt dir, richtig, Jesus ist größer als deine Depression. Jesus ist größer. Das hat sie dann so aufgenommen, okay, es hat in ihr gearbeitet. Und später hat sie sich bedankt. Danke dafür, es hat ihr geholfen. Denn natürlich, wir können leiden, aber es wird noch schlimmer, wenn das Ganze uns noch viel mehr beherrscht in unserem ganzen Inneren. Dass die Dinge dann wie unser Herr werden, wie das, was uns bestimmt. Gottesfurcht. Wenn ich merke, Gott ist eigentlich klein geworden, dass Gott wieder groß wird. Und das führt uns zu dem nächsten Punkt, den ich eigentlich mit euch anschauen wollte. Kann es sein, dass wir beim Thema Entscheidungen treffen so ein bisschen umdenken müssen? Wenn du an Entscheidungen denkst, wer denkt denn ganz schnell an so etwas hier? Also, dann nehme ich mir ein Blatt Papier und dann schreibe ich hier mal Pro und dann schreibe ich hier mal Contra oder Dafür und Dagegen, ist jetzt egal. Wer hat so eine Liste schon mal gemacht? Ich auch. Ich habe so eine Liste auch schon mal gemacht. Und es ist gut, über manche Dinge einfach mal so nachzudenken. Aber das Ding hat natürlich verschiedene Grenzen. Erstmal hat es die Grenze deines Horizontes. Es gibt bestimmt einiges Dinge, die in deiner Situation wichtig sind, die du nicht überblickst, die da stehen müssten. Dann ist das nächste Punkt, kannst du sie eigentlich richtig gewichten? Ist zum Teil gar nicht so leicht, meine ich. Und wenn man dann bedenkt, dass es auch noch eine gewisse Dynamik gibt, wie sieht das Ganze in einer oder in einem Jahr oder in einer Woche, einem Jahr aus, ist auch nochmal schwierig. Deswegen muss man fairerweise sagen, dass das oft nicht verkehrt ist, aber ganz oft nicht die Lösung bringt. Vor allem nicht bei den Dingen, weswegen wir uns im Schlaf rumwälzen, dass es in der Regel nicht die Lösung bringt. Wie gesagt, kann weiterhelfen, auch hier mit jemand anders drüber zu sprechen und so, aber in der Regel ist das nicht die Lösung. So ein Problem hatte auch jemand anderes, der vor einem brennenden Dornbusch stand, für den Gott einen ganz besonders großen Auftrag hatte. Zwischen ihm, Mose ist derjenige, und Gott gibt es ein Gespräch, und ich lese mal einen kleinen Auszug aus diesem Gespräch vor. Aus 2. Mose 3, ab Vers 13. Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Andere Übersetzungen übersetzen: Ich bin, der ich bin. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: So sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Es gibt diese schwierige Situation, das Volk Israel ist gefangen, mittlerweile in Ägypten. Das war mal gut losgegangen, ist aber in eine Knechtschaft dann gekommen. Sie leiden, es gibt Tote, gerade Kinder werden getötet. Ein wirkliches Gräuel. Und Gott will dieses Volk befreien und schickt eine Armee los, eine Ein-Mann-Armee, Mose. Er hat sich nichts Böses dabei gedacht. Da brennt ein Dornbusch. Er geht da mal hin und dann kommt Gott mit so einem Auftrag. Und was Mose nicht macht, hat er wahrscheinlich auch gar keine Zeit zu, so eine Pro-Kontra-Liste aufzustellen. Aber ihm ist sofort klar, es gibt ein größeres Problem, Gott. Und vielleicht mal zuerst der Punkt, worüber er nicht spricht. Er spricht nicht über die Größe Ägyptens. Ich weiß nicht, ob euch das in dem Text schon mal aufgefallen ist. Es wäre ein berechtigter Widerspruch gewesen. Sag mal, Herr, ist dir eigentlich klar, das ist die Weltmacht. Ich bin übrigens nur einer. Ich weiß nicht, Herr, ob du dich da irgendwie verzählt hast. Ich bin wirklich nur einer. Ich bin schon ganz schön großartig, aber ich bin wirklich nur einer, Herr. Da im Himmel, das sind die vielen. Hier ist der eine. Und Ägypten ist Ägypten, hallo? Und er war jetzt ja nicht jemand aus der israelitischen Wüste irgendwo, ja? Der da irgendwo in der Wüste mal so ein bisschen gelebt hat, so à la Johannes der Täufer mit Honig und Heuschrecken. Und dann kommt Gott, übrigens in Ägypten hätte ich da mal einen Auftrag für dich. Mose war am Hof von Ägypten aufgewachsen. Mose, der wusste genau, was Ägypten ist. Der hatte die ersten 40 Jahre seines Lebens zugebracht. Und er redet nicht mit Gott über die Stärke Ägyptens, die sehr wohl da war. Macht er nicht. Er sagt doch nicht, Herr, wo ist denn das her? Sondern er kommt zu dem Punkt, ich sage es mal in den Worten dieser Predigt, warum sollten die sich entscheiden, auf mich zu hören? Warum sollten die sich entscheiden, mitzukommen, Herr? Das fragt er ihn. Da sieht er das größte Problem drin. Weil er kennt Ägypten, aber er kennt auch seine Pappenheimer. Warum sollen die sich entscheiden? Und dann gibt ihm Gott zwei entscheidende Dinge. Er gibt ihm diese Zeichen der Kraft, es gibt die Sache mit der Stab, der sich in die Schlange verwandelt, er gibt die Geschichte mit dem Hand hier rein und dann mit dem Ausschlag hin, Ausschlag weg und so weiter. Ein Zeichen der Kraft Gottes. Und das andere ist der Name. Nimm den Namen von mir mit. Und Gottes Namen, ich meine, unsere Namen sind schon wichtig, ja? Stell dir vor, ich rede nach dem Gottesdienst mit dir, so Christine, und dann so, ach, wie heißt du nochmal? Du bist doch irgendwie Hack irgendwie was, ne? Was würde Christine denken? Hey, hallo, kannst du mal, du weißt du nicht, wie ich heiße und so, das kann ja wohl nicht sein und so, ne? Manuela muss sehr tapfer sein, weil auch nach 2,5 Jahren heißt sie immer wieder mal Michaela und so, ja? Also das ist uns nicht egal, das hat was mit Identität, mit Wertschätzung, mit Beziehung zu tun, ja? Namen bedeuten etwas. Und wenn du unter den falschen Vertrag deinen Namen setzt, ohne genau das überlegt zu haben, kannst du das sehr bereuen, ja? Der Name ist schon wichtig. Aber der Name Gottes ist nochmal eine ganz andere Liga. Den Namen Gottes anrufen verändert etwas. In Sprüche 18, Vers 10 heißt, der Name des Herrn ist eine feste Burg. Der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Vielleicht nimmst du dir das mit. Und wenn es nur dieser Vers aus der Predigt ist, der Name des Herrn ist eine feste Burg, der Gerechte läuft dorthin und wird beschirmt. Sprüche 18, Vers 10. Und ich habe das schon so oft in meinem Leben erlebt, dass ich bedrängt war durch Ängste, durch was auch immer. Einmal habe ich das sogar im Traum erlebt, dass ich den Namen Jesus Christus ausgesprochen habe und Befreiung, Rettung erlebt habe. Der Name des Herrn ist wie eine Waffe, er ist eine Burg, der Name des Herrn ist etwas Gewaltiges. Damit rüstet Gott Mose aus, den Namen. Und das will ich euch zum Ende der Predigt nochmal nahe bringen. Weil wir alle haben, wie gesagt, Entscheidungen zu treffen. Und möchte den Punkt bringen, es ist oft nicht der Punkt, dass es so schwer ist, was wir entscheiden. Mache ich das jetzt so, mache ich das jetzt so, mache ich das erst später, mache ich das jetzt. Die eigentliche Not entsteht daraus, dass wir es zu einem zu hohen Umfang mit ihm nicht verbunden entscheiden müssen irgendwie. Dass wir ihm nicht nah genug sind. Versuch dich ganz kurz dahin zu versetzen. Dir wird es wie mir gehen. Es gibt Momente, die sind super mit dem Herrn. Es gibt Momente, da bist du nicht so gut mit dem Herrn. Gibt es vielleicht auch Krisen. Deine Fähigkeit, anspruchsvolle Entscheidungen zu treffen, wie ist sie verändert, wenn du Gott nah bist? Es ist erstmal dieses Ding, Es ist nicht so wichtig, sage ich mal ganz mutig, weil er ist ja da. Unser Leben wird dann schwierig, wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht da. Wenn er da ist, kann es immer noch eine schon wichtige Entscheidung sein, aber nicht das, es geht ja um das Existenzielle. Ich habe Angst, manche Entscheidung zu treffen, weil sie existenziell etwas gegen die Wand fahren können. Aber wenn er da ist, dann ist es nicht mehr existenziell bedrohlich, dann ist es nur noch wichtig. Wenn er mir nah ist, ist mehr Klarheit da. Ich habe einfach bessere Gedanken. Dieser Punkt, vorhin mit dem weichen Herzen, ne, ich weiß nicht, ob dir die Tragweite bewusst geworden ist, ich will es noch mal kurz sagen. Wie bist du drauf, wenn du Ärger in dir hast? Und das haben wir alle manchmal, dass wir einfach Ärger in uns haben, dass wir gestresst, frustriert, enttäuscht sind, irgendwie verletzt. Wie gut kannst du dann denken oder Entscheidungen treffen? Es behindert uns. Es gibt auch das Wort der Nüchternheit. Deswegen heißt es bei den Ältesten, Ältesten sollen nüchtern sein. Das heißt, dass dich das, was dir gerade toll gelungen ist, wie aber auch das, was dich gerade total traurig gemacht oder verletzt hat, in deinen Entscheidungen möglichst wenig beeinflussen soll. Dass du deine Entscheidungen nüchtern triffst. Jedem ist klar, wenn er eine Flasche Wein ausgetrunken hat, dass das Entscheidungsverhalten dann anders abläuft. Ja? Ist uns, denke ich, allen klar. So. Aber genauso läuft unser Entscheidungsverhalten ab, wenn wir keine Flasche Wein, sondern praktisch eine Flasche voll Ärger getrunken haben. Sogar auch ein Bild der Bibel ist vom Zorn des Kelch des Zorns und solchen Sachen ist die Rede. Und das ist aber nicht so bewusst. Bei einer Flasche Wein ist das weitgehend klar. Aber wenn es Angst, Scham, Schuld, Ärger sind, kann uns das nicht so klar sein. Die Wirkung ist aber ganz genau die gleiche. Kennst du das, dass du vielleicht mit einem lieben Menschen redest, der eine Entscheidung treffen muss und du denkst, die Entscheidung ist gar nicht so schwer? Sie sollte das tun, aber es hakt. Und dann redest du und irgendwann kommt raus, ja, oh, ich habe Angst, dass ich mich dann total blamiere. Oder das ist einmal so und so gelaufen, voll schief gelaufen, ich habe Angst, dass das wieder passiert. Darüber hat man aber in der Regel nicht so viel Lust zu sprechen, über seine Scham, seine Angst und so weiter. Das bleibt dann unten drunter. Dann wird auf der Sachebene hin und her laviert, hin und her gesprochen und das Ding kommt, die Entscheidung kommt nicht. Deswegen, dass unser Herz einen Frieden hat. Und wenn er uns nah ist, dann sind wir darin, in diesen Disziplinen entscheidend besser. Ich male das jetzt nochmal auf. Und das ist das, was der Mose mitbekommen hat. So sieht das in hebräischen Buchstaben aus, der Name Gottes geschrieben. Das sieht für dich vielleicht wieder ein paar Striche aus. Ne? Den habe ich jetzt hier ein bisschen hochgemalt, der muss eigentlich hier stoppen. Das ist ein Jota, das habe ich hier gerade ein bisschen falsch gemalt. Ich muss gestehen, dass ich auch nicht so oft den Namen so schreibe. Aber das ist das, was er mitbekommen hat. Und die besondere Bedeutung ist, ich bin da. Und eigentlich im Hebräischen ist es nicht nur so, da ist einfach ein Name, sondern es ist immer in Beziehung. Das heißt eigentlich, ich bin da für dich. Das macht ja auch Sinn, dass er den Namen Gottes mitbringt für das Volk. Hey, ich bin da für euch. Ja, ich führe euch in die Wüste. Ja, ich führe euch in einen Konflikt, dass die Ägypter ziemlich unzufrieden sein könnten, dass ihr da abzieht. Aber ich bin da für euch. Ich bin da für euch. Diesen Namen gibt er ihm mit. Und der ist voller Macht, voller Präsenz und Herrlichkeit Gottes, dieser Name. Und diesen Namen möchte ich dir heute zum Ende dieser Predigt ans Herz legen. Nimm diesen Namen Gottes mit. Wir kennen den Namen Jesus Christus. Jesus heißt Gott rettet, Christus der Gesalbte, der Erhobene. Und da steckt das praktisch drin. Das sind keine unterschiedlichen Namen in dem Sinne. Ne? Sondern dieses Ich bin da für dich drückt sich in diesem Messias, der dann heißt Gott rettet, der Gesalbte, der regiert, dich in sein Reich einlädt. Das steckt da drin. Ja? Aber nimm dieses, wie das Alte Testament uns beschreibt, diesen Namen Gottes mit, der sagt, ich bin da für dich. Da sind wir übrigens auch wieder beim Anfang der Predigt, Psalm 23, der Hirte. Das ist das praktisch ein Name, was auch das Hirtenherz Gottes beschreibt. Ich bin da für dich. Und das ist das Eigentliche, was in deinen Entscheidungen der Punkt ist. Wenn du die Entscheidung triffst und dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast, wie das Leben dann weitergeht. Und mein Zeugnis in meinem Leben ist, ich habe auch Entscheidungen getroffen, die nicht so gut waren. Aber die eigentliche Entscheidung, was daraus wurde, ist dann das Thema Gnade. War er da oder war er nicht da? Und ich habe schlechte Entscheidungen getroffen, Dinge sind zerbrochen oder auch das Sünde passiert. Aber wo er da war oder ich mich dann zu ihm gekehrt habe, hat seine Gnade alles bestimmt. Stichwort wieder Gottesfurcht, ihn viel wichtiger zu nehmen. Deine Entscheidungen sind wichtig, aber er ist wichtiger. Und vertraue darauf, er ist der, ich bin da für dich, alle Zeit. Amen. Lass uns einen Moment der Stille haben und lass die Gedanken noch ein bisschen in dir arbeiten. Und vielleicht gibt es einen Entscheidungsprozess, in dem du gerade ganz schön am Rotieren bist. Und vielleicht lädst du ihn gerade jetzt ganz neu ein, den Herrn da reinzukommen. Und weniger nach dem Was zu fragen, sondern vielmehr nach dem, mit ihm verbunden zu sein. Und vielleicht kommt dann in manche Dinge auch ein ganz anderes Licht.